Wann braucht man Stress? Im Gegensatz zum vorhergehenden Vortrag, in dem es bereits darum ging, wie Energie fürs Gehirn notwendig ist, geht es jetzt ein bisschen mehr darum, wie die Energie für den Körper gebraucht wird. Das hier ist Folgendes, was ich Ihnen heute gerne ein bisschen näher vorstellen möchte. Einerseits, wie ist der Zusammenhang zwischen Stress und Gesundheit bzw. Krankheit? Mit was für Forschungsansätzen erforschen wir das an der Uni Wien? Wie hängt Erschöpfung mit Stress zusammen? Und was kann man auch zur Prävention oder zur Intervention machen? Stress kommt häufig vor. Ich denke, das ist jedem von Ihnen wohl bekannt. Hier sehen wir beispielshalber eine Studie der Technikerkrankenkasse. Das ist eine Krankenkasse mit Sitz in Deutschland. Bereits 2013 fand diese Studie statt, aber die Zahlen sind relativ unverändert oder eher ansteigend. Auf die Frage, ich bin gestresst, antworteten bei dieser Studie 20% mit häufig und 37% mit manchmal. Einer etwas neueren Studie der Allianzversicherung zufolge, die eine Umfrage in Österreich gemacht hat, sind die Zahlen auch noch höher. Da war es so, dass 67% angegeben haben, dass sie deutlich beeinträchtigt sind aufgrund von Stress durch den Beruf oder auch in der Freizeit und die damit einhergehenden Zeit- und Leistungsanforderungen. Spannend wird es, wenn wir uns dann angucken, wie Stress mit körperlichen Beschwerden im Zusammenhang steht. Von den Zahlen würde ich Sie bitten, dass Sie sich davon erstmal nicht so arg ablenken lassen. Es geht primär darum, dass wir hier Leute sehen mit eher niedrigem Stresslevel und hier Leute, die angegeben haben, dass sie unter hohem Stresslevel leiden. Wenn wir uns da angucken, was für körperliche Beschwerden primär bei Leuten mit hohem Stresslevel vorkommen, sehen wir ganz klar, dass es körperliche Verspannungen beispielsweise gibt, aber auch Symptome wie Schlafstörungen, Erschöpfung oder Nervosität. Und wir sehen hier ganz deutlich die Erschöpfung mit einem deutlich höheren Level bei Personen mit hohem Stressniveau im Vergleich zu Personen, die weniger angeben, unter Stress zu leiden. So, also Stress ist wohl mit Krankheit oder körperlichen Beschwerden assoziiert. Das ist für Sie bestimmt nichts Neues. Spannend wird es, wenn wir uns angucken, ja, wie kommt es denn? Was ist sozusagen in dieser Blackbox? Was passiert da im Körper genau? Und wie Sie sicherlich auch aus beruflicher Erfahrung wissen, der Körper ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System. Und deswegen spielen unterschiedliche Systeme wie das Immunsystem, aber auch genetische Faktoren, das Hormonsystem und das Nervensystem, die wiederum miteinander verwoben sind, eine Rolle. Und wir versuchen nun in unserer Forschung herauszufinden, was da für Mechanismen am Werk sind. Das Allostatic Load Modell von McEwen hat sich dabei als sehr hilfreich etabliert, um zu erklären, wie Stress denn nun zu Krankheit führen kann. Der Begriff der Homöostase ist Ihnen sicherlich schon mal ja, unter die Augen gekommen. Homöostase bezeichnet das innere körperliche Gleichgewicht, beispielsweise, dass sich die Herzrate oder der Blutdruck, der Blutzucker in einer bestimmten Range befindet. Und so der Körper optimal funktionieren kann. Der Begriff der Allostase geht jetzt ein Stück weiter, rückt dabei das Gehirn einerseits in den Fokus und führt den Begriff der Allostase ein, der so viel bedeutet wie Erreichen einer Stabilität durch Veränderung, nämlich Veränderungen durch Prozesse, die vom Gehirn aus gesteuert werden. Beispielsweise, wenn wir unter akutem Stress stehen, das heißt, wir nehmen eine Umweltbedingung wahr und beurteilen diese als stresshaft, beispielsweise als Bedrohung, oder mit der wir mit Hilflosigkeit begegnen. So führt dies zu einerseits Verhaltensantworten, aber auch zu physiologischen Antworten im Körper. Und Verhaltensantworten können einerseits natürlich sein Kampf oder Flucht, andererseits auch verhaltensorientierte Bewältigungsstrategien. Davon können einige funktional sein, wie beispielsweise Sport. Andere sind wohl eher dysfunktional, wie Rauchen oder Alkoholkonsum. Wie gesagt, diese physiologischen Veränderungen, die auch mit den Verhaltensveränderungen in Zusammenhang stehen, führen dann dazu, dass wir in einen Zustand der Allostase gelangen, der unter akuten Stressbedingungen durchaus adaptiv und hilfreich sein kann. Wenn Stressoren allerdings chronisch auftreten, so spricht McEwen von allostatic load, was dann so viel heißt wie: mit jeder allostatischen Reaktion geht auch eine Abnutzung unserer physiologischen Körpersysteme einher und baut sich diese über beispielsweise Jahre hinweg auf, dann kann die zu allostatischer Belastung führen und schließlich auch zu körperlichen Beschwerden und Krankheiten, darunter Krankheiten wie Diabetes, Übergewicht, aber auch mentale oder psychologische Krankheiten. Das hier ist für die meisten von Ihnen wahrscheinlich überhaupt nichts Neues. Ich wollte das trotzdem noch mal kurz zeigen, mit was für physiologischen Reaktionen wir es jetzt zu tun haben, auch im folgenden Vortrag. Einerseits die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse mit dem Haupteffektorhormon Cortisol, was ausgeschüttet wird aus der Nebennierenrinde und wiederum über eine negative Feedbackschleife diesen Prozess auch hemmen kann, beziehungsweise in weiteren Zielorganen dann dazu führt, dass Glucose bereitgestellt wird, beziehungsweise hat Cortisol auch eine Auswirkung auf das Immunsystem und kann somit Immunmarker hemmen und erstmal eine Immunreaktion unterdrücken. Auf der anderen Seite, das zweite große Stresssystem, was wir untersuchen, ist das autonome Nervensystem mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Hier wird vom Locus coeruleus Noradrenalin ausgeschüttet, was dann im weiteren Verlauf vom Nebennierenrindenmark hier dazu führt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, was eben wiederum um einiges schneller funktioniert als die HPA-Achse oder HHNA-Achse und auch dazu führt, dass schnelle Energie bereitgestellt wird, das Herz schneller schlägt, damit Sauerstoff überall hin transportiert wird, sodass wir bereit sind zu kämpfen oder zu fliehen, vereinfacht ausgedrückt. Gut, das Ziel unserer Forschung ist also erst einmal ein besseres Verständnis stressabhängiger Beschwerden. Dazu ist es einerseits nötig, die psychologischen und physiologischen Antworten, die unser Körper bei akutem Stress reagiert, zu beschreiben und zu untersuchen. Andererseits ist es dabei auch wichtig, Risikofaktoren zu identifizieren, die erklären können, warum eine maladaptive Stressantwort bei gewissen Personen vorkommt. Gleichzeitig möchten wir auch Resilienzfaktoren identifizieren, denn es ist ja bei weitem nicht so, dass jeder Mensch, der unter Stress leidet, krank wird. Deswegen ist es wichtig, auch zu untersuchen, ja, was können Resilienzfaktoren sein, wie zeichnen sich Menschen aus, die trotz hoher Stressbelastung keine körperlichen Beschwerden aufweisen. Und wir möchten natürlich auch die Mechanismen, die das Ganze vermitteln, besser erklären können und verstehen. Um daraus folgend Interventionen und Strategien zu entwickeln, die einerseits eingesetzt werden können, um Personen, die bereits an stressassoziierten Beschwerden leiden, helfen, andererseits auch, die direkt Präventivmaßnahmen darstellen können. Gut, hier sehen Sie jetzt, wie wir an der Universität Wien beispielsweise Stressmechanismusforschung betreiben. Ich möchte Sie zunächst bitten, hier Ihre Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das Ganze war ein Experiment, bei dem wir unsere Versuchspersonen bzw. meine Kollegin Nadine Skoluda Versuchspersonen unter verschiedene Stressbedingungen gesetzt hat. Ganz links sehen wir erstmal einfach die Ruhebedingungen, also Kontrollbedingungen. Dann hier der Stroop-Test. Das ist eine Art kognitiver Stressor, bei dem Farbworte abgedruckt sind. Also beispielsweise steht dort schwarz, blau. Allerdings ist die Farbe der Worte in einer anderen, also nicht dasselbe wie das Wort bezeichnet. Und dann gilt es möglichst schnell, die Farbe des Wortes zu benennen, was aber erfahrungsgemäß relativ schwierig ist, weil man kognitiv immer davon abgelenkt wird, was eigentlich dort wirklich steht. Genau. Das war aber noch der harmloseste aller Stresstests. Wir haben hier noch den CPT, das ist der Cold Pressure Test, bei dem müssen unsere Versuchspersonen ihre Hand in sehr kaltes Wasser, also 0 bis 4 Grad, optimalerweise ist es haargenau 1 Grad, halten, und es wird gemessen, wie lange die Versuchspersonen dies aushalten. Er wird auch in der Schmerzforschung eingesetzt, gilt aber auch als eher systemischer Stressor, der auch zum Beispiel das autonome Nervensystem sehr schnell aktivieren kann. Dann mein Lieblingsstresstest, der Trier Social Stress Test, bei dem müssen Versuchspersonen vor einem Gremium von Personen, hier die beiden in dem weißen Kittel, eine Art Vorstellungsgespräch simulieren. Wem das noch nicht genug gestresst hat, der muss danach noch von 2967, glaube ich, in 13er Schritten rückwärts laut rechnen und bei jedem Fehler nochmal von vorne beginnen. Und ja, es ist sehr schön, Psychologe zu sein, muss ich da immer sagen. Das Stressige an diesem Test ist vor allem, dass dieses Gremium nicht nickt oder freundlich lächelt, sondern einfach sehr neutral ist. Und das ist für den Menschen nochmal viel stressiger, wenn keine soziale Rückmeldung kommt. Genau. Und dann haben wir noch einen eher körperlichen Stressor einfach auf dem Ergometer. Hier übrigens so ist auch die Anordnung vom TSST. In der Version ist es dann ein Gruppen-TSST, wo mehrere Leute nacheinander vortreten dürfen. Genau. Was wir jetzt hier sehen, in Abhängigkeit des Stressors reagieren bestimmte Stressachsen unterschiedlich. Beispielsweise Cortisol, was wir meistens im Speichel messen, reagiert etwas verzögert. Wir sehen hier, war vor dem Stresstest, hier ist danach, und der Peak von Cortisol ist meistens 10 bis 15 Minuten nach dem akuten Stressor. Das ist jetzt der TSST, die anderen sind etwas niedriger in der Cortisolantwort. Gucken wir uns hingegen Alpha-Amylase an, was ein Enzym ist, das wir im Speichel haben, was eigentlich dazu da ist, um Kohlenhydrate schon mal im Mund bereits zu spalten, was aber auch ein Indikator für das autonome Nervensystem ist. Das steigt früher an und ist nicht ganz so differenziert wie jetzt beispielsweise beim Cortisol. Hier ist die subjektive Stressantwort. Da haben wir die Leute einfach währenddessen gefragt, ja, wie gestresst fühlen sie sich aktuell zwischenzeitlich. Da sehen wir, das geht auch direkt schnell hoch, schon während des Stresstests noch, geht dann aber auch recht schnell runter, sobald der jeweilige Stresstest vorbei ist. Hier haben wir noch die Herzrate, der Vollständigkeit halber. Genau. So, ja, Experimente im Labor sind wichtig, sind auch immer schön und gut, aber wir wollen natürlich auch eigentlich wissen, wie ist denn Stress im Alltag und wie wirkt sich das auf unseren Körper aus? Hier gibt es eine sehr wichtige und spannende Methode, die wir einsetzen, nämlich das Ecological Momentary Assessment. Das funktioniert so, wir statten unsere Versuchspersonen dann mit einem iPod aus, der bereits vorprogrammiert ist, sodass er zu mehreren Zeitpunkten über den Tag klingelt. Und dann werden einerseits subjektive Fragen gefragt, beispielsweise momentan fühle ich mich gestresst, und die Personen können dann eingeben, wie das gerade so ist. Wir fragen auch noch meistens weitere Fragen zur Schlafqualität bei der ersten Aufwachmessung oder zur aktuellen Stimmungslage. Genau. Zusätzlich geben unsere Versuchspersonen auch noch Speichelproben ab. Das nennt sich hier Salivette. Da führen die Versuchspersonen über ein Röhrchen Speichel in diese kleine Tube und wir analysieren das dann später in unserem biochemischen Labor. Dabei zeigt sich, dass normalerweise, und das hier sind jetzt Daten von Studierenden, einmal in der Kontrollwoche, das bedeutet, das war unterm Semester, also die schwarzen Punkte, hier sehen wir die Cortisol-Aufwachreaktion, und im weiteren Verlauf des Tages nimmt dann Cortisol gewöhnlicherweise ab. Die Cortisol-Aufwachreaktion ist wichtig und gut und gibt uns sozusagen in der Früh so einen Push, damit wir aufwachen und in den Tag starten können. Und diese weißen, nicht gefüllten Punkte, das sind dieselben Versuchspersonen, allerdings in der Prüfungswoche, also gegen Ende des Semesters, wenn die Examensarbeiten und Prüfungen anstehen. Da sehen wir, dass die deutlich oder etwas deutlich signifikant erhöht ist und auch über den Tag immer noch etwas erhöht. Genau, diese Methode wenden wir in unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen Forschungsfragen an, weil sie eben eine sehr hohe ökologische Validität hat und auch sehr dynamische Konstrukte, sowohl psychologische als auch biologische Faktoren dabei erfasst werden können. Genau, nun möchte ich überleiten und zwar anhand des Beispiels Erschöpfung würde ich Ihnen jetzt gerne etwas mehr erklären, wie wir die Stressforschung auch im Bereich der klinischen Anwendung einsetzen. Und zwar Erschöpfung betrifft bis zu 30% der Allgemeinbevölkerung und ist einer der Hauptgründe für Inanspruchnahmeverhalten, also dass Patienten zu ihrem Hausarzt gehen und sich beispielsweise Hilfe holen. Darüber hinaus ist Erschöpfung auch als Begleitsymptom vieler Erkrankungen bekannt, wie Multiple Sklerose oder Krebs. Allerdings gibt es auch medizinisch nicht erklärbare Erschöpfung und im schwersten Fall sprechen wir hier dann vom chronischen Erschöpfungssyndrom oder Chronic Fatigue Syndrome, also einer medizinisch nicht erklärbaren Erschöpfung, die mindestens 6 Monate lang andauert. Medizinisch nicht erklärbar bedeutet in dem Fall, dass es keine somatische Erkrankung wie beispielsweise Krebs oder Schilddrüsenunterfunktion zugrunde liegt und auch keine psychiatrische Erkrankung wie beispielsweise Depressionen. Darüber hinaus sind häufig weitere Symptome im klinischen Bild auffällig, wie beispielsweise nicht erholsamer Schlaf, Schmerzen, zum Beispiel Muskelschmerzen oder Halsschmerzen und auch geschwollene Lymphknoten. Wie hängt nun Stress und Erschöpfung zusammen? Bisher sind lediglich einzelne Aspekte von Stress untersucht und ich hatte Ihnen ja bereits im Vorhinein erklärt, dass Stress eigentlich auf mehreren Achsen abläuft, man sowohl die HHNA-Achse als auch das autonome Nervensystem betrachten sollte, weil die unterschiedlich reagieren und auch natürlich die subjektive Komponente von Bedeutung ist. Außerdem sind eigentlich hauptsächlich Patienten aus der Primär- und Tertiärversorgung rekrutiert worden. Und aus einer Studie von Solomon and Reeves wurde deutlich, dass eigentlich 80% aller CFS-Fälle in der Allgemeinbevölkerung keine Diagnose oder keine formale Diagnose bekommen und auch keine adäquate Hilfe suchen. Dementsprechend ist eine multidimensionale Erfassung von Stress und Erschöpfung bei dieser Patientenpopulation nötig, um zugrunde liegende Mechanismen oder Zusammenhänge besser verstehen zu können. So eine Studie hat Herr Nater auch durchgeführt oder war maßgeblich daran beteiligt. Und zwar fand diese Studie statt in den USA und zwar in folgenden Orten. Wir sehen hier einmal Wichita, das eine Stadt in Kansas ist. Der Grund für diese Stadt war, wie mir der Herr Professor Nater erklärt hat, dass dort wohl so der Durchschnittsamerikaner lebt. Und deswegen das Ziel war, anhand einer möglichst durchschnittlichen Population repräsentativ Personen herauszusuchen, um zu gucken, ja, wie ist denn da überhaupt die Prävalenz von CFS, beziehungsweise was sind mögliche Mechanismen. Und noch eine Georgia und eine kleine Stadt daneben als weitere Rekrutierungsorte. Genau. Und die folgenden Ergebnisse beziehen sich also auf Patienten aus diesen beiden Städten und Stichproben. Was sehr spannend ist, was dann hier besonders auch herauskam bei den Befunden, ist, dass vorausgehende Kindheitstraumata zu physiologischen Veränderungen in den psychobiologischen Stresssystemen führen, die mit chronischem Stress assoziiert sind, zu Veränderungen in der Cortisolausschüttung führen und das wiederum mit CFS in Verbindung gebracht werden kann. Hier beispielshalber Ergebnisse anhand des CTQ-Scores, CTQ steht für Childhood Trauma Questionnaire, also ein Self-Report-Fragebogen, bei dem verschiedene Kindheitstraumata oder Erlebnisse in der Kindheit abgefragt werden, wie emotionale Vernachlässigung oder emotionaler Missbrauch, aber auch sexueller Missbrauch, körperlicher Missbrauch. Und dort hat sich gezeigt, dass Patienten, die dort mit CFS diagnostiziert wurden, im Vergleich zu non-fatigued, also gesunden Kontrollpersonen, erhöhte Werte haben, teilweise bis zu 6-fach erhöht. Dasselbe Muster fand sich auch in der anderen Stadt in Georgia. Hier sieht man auch, dass die durchaus höher scoren auf allen diesen Subkategorien. Ein weiterer Befund war, dass auch chronischer Stress in den letzten 4 Wochen, den wir standardmäßig über die Perceived Stress Scale erfragen, bei CFS-Patienten deutlich erhöht ist als bei Kontrollen oder Kontrollpersonen und auch negative Lebensereignisse in den letzten 12 Monaten deutlich häufiger berichtet werden als bei gesunden Kontrollpersonen. Das waren jetzt bisher alles rein subjektive Angaben, auch querschnittliche Angaben, was man durchaus kritisch mit betrachten muss. Hier kommen nun noch einige psychobiologische Daten. Ich hatte Ihnen vorher bereits von der Cortisol-Aufwachreaktion erzählt und wozu die wichtig ist. Wir sehen hier bei Patienten mit Chronic Fatigue Syndrome, dass sie interessanterweise erniedrigt ist im Vergleich zu Personen, die nicht an CFS erkrankt sind, die gesund sind. Wenn man jetzt noch die Kindheitserfahrungen mit betrachtet, sehen wir hier unten, dass die Cortisol-Aufwachreaktion am niedrigsten ist bei Patienten, die an CFS leiden und die auch von Kindheitstraumata berichten. Im Vergleich zu CFS-Patienten, die beispielsweise keine Kindheitstraumata berichten oder gesunden Kontrollpersonen, die Kindheitstraumata berichten. Genau. Und zu guter Letzt wurden die Probanden auch einem Stresstest, dem Trier Social Stress Test, unterzogen. Auch hier sehen wir wiederum, dass die Cortisolreaktion auf akuten Stress gedämpft ist im Vergleich zu gesunden Kontrollstichproben. Was sagt uns das Ganze jetzt? Ich hatte vorhin kurz angesprochen, dass Cortisol sehr wichtig ist, um Energie bereitzustellen. Das heißt, wir können schlussfolgern, auch auf biologischer Ebene sehen wir, dass Cortisol bei CFS-Patienten zu wenig vorhanden ist und dadurch zu wenig Energie in Stresssituationen oder einfach für den Tag bereitgestellt werden kann. Andererseits hatte ich auch kurz angesprochen, dass Cortisol das Immunsystem hemmt. Da bei CFS-Patienten offensichtlich zu wenig Cortisol vorhanden ist, ist die Immunreaktion nicht gehemmt oder zu wenig gehemmt, und das konnte auch gezeigt werden. Wir sehen hier Plasma Immunglobulin 6, das bei CFS-Patienten also als Immunmarker auch erhöht ist im Vergleich zu Kontrollpersonen. Und damit vielleicht auch gewisse Erklärungen geliefert, was es mit der Erschöpfung zum Teil auf sich haben kann. Gut. Andererseits ist es trotzdem noch wichtig, weitere Dinge zu erforschen. Die meisten Befunde hier waren querschnittliche Befunde, die uns noch nichts über kausale Zusammenhänge sagen. Das heißt, wir wissen nicht, sind diese Veränderungen in der Stressachse möglicherweise kausal oder sind sie eher als Nebenwirkung oder mit auffällig? Deswegen ist es auch wichtig, noch genauer die Interaktionen mit anderen Stresssystemen zu untersuchen, wie auch mit dem Immunsystem und auch beispielsweise Genexpressionen oder stressrelevante Polymorphismen zu untersuchen. Polymorphismus bezeichnet also unterschiedliche Genvarianten, bei denen sich beispielsweise auch schon bei Depressiven gezeigt hat, dass unterschiedliche Genvarianten damit in Zusammenhängen. Inwiefern das klinische Bild einer Depression auftritt. Genau, des Weiteren ist es auch wichtig, zu untersuchen, was unterscheidet jetzt denn genau chronische Erschöpfung und andere körperliche Beschwerden und was sind die Pfade zur Manifestation von Erschöpfung. Vor allem, wenn wir dabei dann Personengruppen untersuchen, die sowohl von hohem Stress als auch von hoher Erschöpfung berichten, als auch von Personen, die hohem Stress, aber von keiner Erschöpfung berichten. Also was sind die grundlegenden Wege? Und schließlich als Kontrollgruppe immer nicht gestresste, nicht erschöpfte mit berücksichtigen. Zu guter Letzt ist es natürlich auch zu gucken, wie können wir Leute, die unter Stress leiden und erschöpft sind, optimal helfen. Eine Möglichkeit wäre ein Stressmanagement-Training. Und es ist aber noch wichtig, Wirksamkeit und Wirkmechanismen zu untersuchen. Das führt mich zu einem kleinen Ausblick hinsichtlich Stressbewältigungstrainings, die durchgeführt werden mit häufig Patienten, die unter stressassoziierten Erkrankungen leiden. Diese Programme sind meistens modular aufgebaut. Hier haben wir beispielshalber ein Stressbewältigungstraining von Klauer. Es gibt auch ein sehr bekanntes Stressbewältigungstraining von Kaluza. Prinzipiell sind die ähnlich aufgebaut. Es gibt eben Komponenten, die an unterschiedlichen Phasen der Stressreaktion ansetzen. Beispielsweise fängt das schon an bei der Stimulus- oder Situationskontrolle. Das heißt, man übt Zeitmanagement. Andererseits, wenn man in einer akuten Stresssituation sich befindet, werden Problemlösetrainings eingeübt oder auch eine Neubewertung der Situation, also Veränderung von Gedanken, die dem Belastungsgefühl vorausgehen können, beispielsweise kognitive Umstrukturierung. Dann gibt es noch Module, die sich mit der Palliation, also der emotionalen Bewältigung von Stresssituationen beschäftigen. Hierzu gehört ganz normales Entspannungstraining oder Genusstraining, Meditation, Sport oder vielleicht auch Musik hören. Dazu komme ich gleich noch. Beziehungsweise auch Mobilisierung sozialer Unterstützung, weil soziale Unterstützung mit einer der Hauptstress Puffer sozusagen ist, wird das auch oft mit eingeübt. Hier kurz noch zwei Ergebnisse aus zwei unterschiedlichen Studien. Hier wurde eine Studierendenpopulation untersucht, mit der ein Stresspräventionstraining durchgeführt wurde. Wir sehen hier die Experimentalgruppe, die also das Training durchlaufen ist. Hier oben sehen wir eine Kontrollgruppe und wir sehen im TSST, von dem ich bereits vorher berichtet hatte, dass die Stressantwort hier Cortisol verringert ist. Allerdings muss man hier dazu sagen, die ist noch nicht so krass verringert, wie das vorher bei den CFS-Patienten der Fall war. Das ist immer noch eine sehr normale, gesunde Reaktion. Oder auch hier eine mögliche Intervention bei Angestellten von einer LKW-Firma, die ihren Hauptsitz in München hat. Wir sehen hier einen Selbstberichtsfragebogen, den SRS, die Stressreaktivitätsskala, die erfasst, wie sehr Personen dazu tendieren, mit extremen und lang andauernden Stressreaktionen auf Stressoren zu reagieren, beispielsweise mit erhöhter Besorgniserregung oder auch mit der Überzeugung, dass die eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen in Stresssituationen. Und wir sehen hier interessanterweise auch bei der Kontrollgruppe, die kein Training erfahren hat, von T1 zu T2 eine leichte Erniedrigung. Jedoch ist die deutlich höher bei der Experimentalgruppe, die das Training durchlaufen hat. So viel dazu, noch ein kleiner Ausblick am Schluss, was auch mein Promotionsthema ist, wie Musik hören im Alltag auf die Stresssysteme einwirken kann und wie das Ganze mit Gesundheit zusammenhängt. Das funktioniert einerseits auch wieder über diese iPods, also Ecological Momentary Assessment Studien. Andererseits laden wir unsere Versuchspersonen auch ins Labor ein. Die dürfen gerade in einer aktuellen Studie hier eine Stunde lang Musik hören und danach den Cold Pressure Test durchführen. Da wollen wir gucken, eben, ob Musik hören auch auf die akute Schmerzregulation einen Einfluss ausüben kann. Gut, das wäre das zugrunde liegende Modell bezüglich Musik hören, eben auch wieder ein Stimulus, der vermittelt über unser biologisches Stresssystem positive Auswirkungen haben kann auf die Gesundheit. Prinzipiell gibt es auch hier noch viele Fragen zu erklären, also ob der Effekt musikspezifisch ist oder ob man auch einfach ein Buch lesen könnte oder für welche Personengruppen, was denn die optimale Strategie wäre. Wir haben aktuell auch Daten von Versuchspersonen, die an einer Depression litten, sowie somatische Symptome aufweisen. Genau, und in einer weiteren Studie, die jetzt dann aktuell am Laufen ist, werden wir untersuchen, wie Musik hören die Wundheilung beeinflussen kann, vermittelt über Immunprozesse. Fazit ist einerseits, dass Stress ein sehr komplexes Phänomen ist, was wir nur mit einem multidimensionalen Ansatz untersuchen können. Ich habe Ihnen hier gezeigt, wie wir Cortisol und Alpha-Amylase als Indikatoren für die HNA-Achse und für das autonome Nervensystem im Speichel messen. Andererseits machen wir auch EKG-Messungen. Es ist wichtig, Immunmarker mit zu berücksichtigen, die Genexpression, die auch mit einem Einfluss darauf haben kann, wie Personen auf Stress reagieren. Das Ganze im Labor, aber auch im Alltag. Das fasst das Ganze auch nochmal zusammen. Also die unterschiedlichen Möglichkeiten und Methoden, die wir auch einsetzen. Und als Fazit kann man wohl sagen, dass Stress häufig ist in der allgemeinen Bevölkerung, aber auch in klinischen Populationen. Es gibt immer wieder Menschen, die Stress erleben, die aber keine Krankheiten entwickeln, was auch sehr wichtig ist. Das heißt, Stress alleine kann nicht alles erklären. Stress ist aber so komplex, dass wir es auf jeden Fall immer mit berücksichtigen möchten und müssen. Und die unterschiedlichen Mechanismen, die zur Manifestation von Krankheiten führen, in Verbindung zur psychobiologischen Stressachse mit berücksichtigen wollen. Dabei ist der multidimensionale Ansatz wichtig. Ich habe Ihnen auch das Allostatic Load Modell etwas näher gebracht, was gut erklärt, wie Stress oder chronischer Stress langfristig zu Krankheiten und körperlichen Beschwerden führen kann. Und schließlich Stressmanagement-Trainings als Präventions- und Interventionsstrategien. So, hier sehen Sie einmal den Herrn Nater, der heute nicht da war, sowie unser gesamtes Team an der Universität Wien. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.